Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Anke Schäfer und der Literaturagentin Elisabeth Ruge. Guten Tag, Frau Ruge.
Hallo.
Heute ist der Tag. Es ist der Tag, an dem das neue EU-Urheberrecht in Kraft tritt. Trotz dieses heftigen Protestes, den wir gesehen haben, trotz dieser Angst vor den Upload-Filtern, sind Sie zufrieden, dass es kommt?
Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich bin wirklich sehr kritisch eingestellt gegenüber diesem Gesetz, gegenüber Leistungsschutzrecht und gegenüber Upload-Filtern und wie das umgesetzt werden kann. Und ob das überhaupt netzkompatibel ist. Das, was mich aber besonders gestört hat, war, dass es eine Petition gab mit 5 Millionen Unterschriften, 100.000 auf die Straße gegangen sind, um dagegen zu protestieren. Das sind natürlich vor allem jüngere Menschen, waren aber auch Universitäten, Akademiker, viele Leute, die tatsächlich damit zu tun haben, die eine Meinung dazu haben. Und da hatte ich das Gefühl, das ist nicht gehört worden. Das ist wirklich einfach beiseite gewischt worden. Es ist vor allem ein CDU-Vorschlag, der da durchgesetzt worden ist. Und das finde ich ärgerlich.
Das mag tatsächlich ärgerlich gewesen sein, aber Fakt ist, der Protest hat stattgefunden und der Protest an sich hat das Land auch verändert.
Das stimmt, natürlich.
Und darüber werden wir in dieser Stunde sprechen. Wir sprechen nämlich über deutsche Innenpolitik, die jetzt reagieren muss auf verschiedene Arten des Protests. In Bremen tut sich einiges, da könnte es eine rot-grün-rote Koalition geben. Diese Frage steht im Raum, ob das dort durchkommt. Die Grünen jedenfalls als gestaltende Kraft könnten eventuell in Deutschland etwas forscher auftreten. Ob das eine Möglichkeit ist, ob sie das tun sollten, auch darüber sprechen wir in dieser Mittagsstunde. Die Bremer Politik will also ein Experiment wagen. Zum ersten Mal in Deutschland soll es dort eine rot-grün-rote Koalition geben. Die Grünen-Spitze in Bremen hat das ihrer Basis vorgeschlagen, also eben mit SPD und Linkspartei zu verhandeln. Dann über eine Koalition. Heute Abend soll ein Landesparteitag der Grünen offiziell über diesen Vorschlag abstimmen. Vielleicht, Frau Ruge, hat diese Konstellation ja auch Zukunft auf Bundesebene. Dann wäre es nicht rot-grün-rot, sondern grün-rot-rot.
Ja. Also das wäre doch aus meiner Sicht an sich eine erfreuliche Nachricht. Ich persönlich habe noch immer meine Probleme mit der Linkspartei. Ich finde, es ist an der Zeit, dass sie sich ganz offiziell von ihrer Vergangenheit verabschiedet. Das hat noch nicht stattgefunden, finde ich sehr wichtig. Dann finde ich, ist sie durchaus eine Partei, mit der man koalieren kann. Aber an sich glaube ich, dass es eine Veränderung geben muss. Ich glaube, alle sind müde und ich glaube, dass Neuwahlen doch vielleicht anstehen demnächst.
Okay, es gibt ja auch eine Umfrage, Sie haben uns gerade auch darauf hingewiesen, von YouGov, eine Umfrage, die sagt, 52% der Befragten sagen ja in Deutschland, wir wären dafür, Neuwahlen sollen sein. Ich weiß nicht, ob das da wirklich ein guter Weg ist, jetzt.
Genau, also da gebe ich Ihnen auch recht. Neuwahlen sind gefährlich. Wir haben es erlebt mit Theresa May damals in England, die ihre Mehrheit ausbauen wollte, um den Brexit durchzusetzen und da also unvorhergesehenerweise gescheitert ist. Und bei der doch sehr aufgeheizten politischen Lage weiß man nicht genau, was passiert. Und vielleicht gibt es dann doch Ergebnisse, die in eine Richtung gehen, die so eine Koalition dann plötzlich gar nicht mehr ermöglichen. Mhm. Und von daher ist das nicht ungefährlich. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man doch das Gefühl hat, die Menschen wollen, dass neue Wege beschritten werden. Und das sind vor allem eben auch die jüngeren Wähler, die sich doch jetzt massiv zu Wort melden, Wähler und Wählerinnen.
Sollten die Grünen aus Ihrer Sicht da in dieser Gemengelage jetzt forscher auftreten und klarer formulieren, ja, wir sind bereit, entweder mit der Union oder aber mit Rot-Rot zu koalieren. Und wir sind auch bereit, womöglich die Kanzlerin zu stellen. Es hat ja jetzt der Ulf Poschert in der Welt geschrieben, Annalena Baerbock wäre womöglich die nächste Kanzlerin. Also ich weiß nicht, ob er es so ganz ernst gemeint hat, aber so wird es Idee formuliert.
Sie eventuell. Robert Habeck wäre natürlich auch ein möglicher Kanzler. Mhm.
Er meinte eben, aus feministischen Gründen müssten sich die Grünen ja dann für die Frau entscheiden.
Ja, das muss man dann mal sehen. Also das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Und Annalena Baerbock ist auf jeden Fall eine beeindruckende Person, finde ich. Sehr outspoken, intelligent, klar. Robert Habeck ist vielleicht ein wenig erfahrener, könnte auch eine Rolle spielen. Da gibt es ja bei so einer wichtigen Besetzung gibt es ja verschiedene Dinge, die man da im Blick haben muss. Aber ich finde, das ist durchaus eine Möglichkeit. Und ich denke, dass die Grünen bei solchen Wahlergebnissen, wie sie sie jetzt im Moment einfahren, gar keine andere Wahl haben, als sich allmählich in Position zu begeben und tatsächlich eben auch die Machtfrage nicht nur zu stellen, sondern eben tatsächlich sich mutig darauf einzulassen und Wege zu finden, die Ziele durchzusetzen, die sie benannt haben und die ja ganz offensichtlich vielen Menschen wichtig sind.
Auf jeden Fall. Sie sagen, die Grünen haben keine Wahl. Sie müssen sich jetzt sozusagen zeigen. Sie zeigen sich aber relativ zurückhaltend. Sie könnten ja zum Beispiel mal sagen, also mit einer Union, deren höchste Ideen, wenn es um nachhaltige Zukunftspolitik Flugtaxis sind, wollen wir eigentlich nicht koalieren. Also und zum Beispiel sagen, ja, wir sprechen uns eher für ein Bündnis mit Rot-Rot aus.
Ja, das so tun klar. Sie ja jetzt gerade in Bremen und vielleicht ist das ja auch, also ist das ja vielleicht auch ein Signal, das gesendet wird. Sie haben gerade gesagt, das wird der Basis vorgeschlagen. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass das umgekehrt war, dass die Basis relativ klar gemacht hat, dass sie mit einer Jamaika-Koalition in Bremen nicht einverstanden ist. Also dann hätte man das vielleicht vorgeschlagen. Und letztlich wäre aber dann eben doch Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot eben gewählt worden auf dem Parteitag, nicht? Also von daher denke ich, sehen wir hier schon erste Signale, also was vielleicht doch auch auf Bundesebene gewünscht ist.
Wobei man natürlich auch sehen muss, dass Bremen traditionell ein eher linkeres Pflaster ist als insgesamt Deutschland.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man eben sehen, dass wir jetzt bei den Europawahlen ja auch Ergebnisse hatten, wo beide großen Volksparteien nicht mehr stark genug sind und wo man einfach über Koalitionen nachdenken muss. Und ich denke mal, das wird ein Sondieren sein. Ich finde, es ist nicht, Sie haben recht, nicht so eindeutig auf Bundesebene, was passieren könnte. Aber es gibt eben einige wichtige Ziele. Das ist natürlich einerseits die Klimapolitik, aber es ist ganz, ganz klar auch die Sozialpolitik. Und da werden die gemeinsamen Ziele mit der CDU eventuell und auch mit der FDP einfach schwieriger zu finden sein oder die Umsetzung als eben mit einem Grün-Rot-Rot-Bündnis.
Heute vor 75 Jahren sind die Alliierten in der Normandie gelandet. Das war also der 6. Juni 1944. Damit war ja dann im Grunde der Zweite Weltkrieg zu Ende, da natürlich noch nicht, sondern es gab noch heftige Kämpfe. Aber dann eben im Mai 1945 konnte der Krieg zu Ende gehen, weil es diese Landung in der Normandie gab. Emmanuel Macron und Theresa May haben den Grundstein heute gelegt für ein Denkmal für britische Soldaten in der Normandie. Macron hat betont, wie eng das Band ist zwischen Frankreich und Großbritannien. Wir werden immer zusammenstehen, denn uns verbindet ein gemeinsames Schicksal, hat er gesagt und teilweise seine Rede auch auf Englisch gehalten. Hier im Studio zu Gast Elisabeth Ruge, die Literaturagentin und Verlegerin früher. Frau Ruge, ich finde es interessant, dass dieses D-Day-Gedenken gestern ja auch schon und heute in diese Zeit des Brexit fällt, dass uns jetzt qua Gedenken nochmal vor Augen geführt wird, wo wir herkommen, was eigentlich sozusagen war, bevor Europa gegründet wurde. Vielleicht passt es daher wirklich ganz gut in diese Zeit.
Absolut. Also ich glaube, das ist sehr wichtig und müsste uns nachdenklich machen. Es ist ja auch so, dass Churchill damals sagte, also es geht jetzt um die Rettung der alten Welt, zu einem Zeitpunkt, wie er es ausdrückte, als die freie Welt in Europa in den Abgrund schaute. Und ganz so dramatisch müssen wir es jetzt im Moment nicht fassen, aber es ist trotzdem so, dass wir doch in gewisser Weise, also zumindest gerade alle gemeinsam in einer großen Krise stecken und uns doch daran erinnern sollten, dass diese Jahrzehnte von Frieden und Wohlstand, die hier in Europa geherrscht haben, natürlich etwas damit zu tun haben, dass wir eben nicht an einer, also Europa aufgebaut haben mit vielen einzelnen Nationalstaaten, die auch an einer nationalistischen Politik festhalten, sondern eben immer die Betonung auf dieses Gemeinsame gelegt haben. Europa muss reformiert werden, das wissen wir. Da gibt es große Ungleichgewichte, die tatsächlich in den Griff gebracht werden müssen, um auch mehr Gerechtigkeit zwischen diesen Ländern herzustellen. Das ist alles gar keine Frage, aber dass wir also gemeinsam in die Zukunft gehen sollten, vor allem angesichts einer amerikanischen Politik, die eben nationalistisch, protektionistisch ist. Das scheint mir fraglos.
Es hat sich ja eben dadurch, dass Donald Trump jetzt in London war und die Art und Weise, wie er sich da nochmal gezeigt hat, dass er zum Beispiel auch Dinge als Fake News bezeichnet hat, die definitiv keine Fake News waren. Zum Beispiel, es gab Demonstrationen gegen ihn. Er hat aber gesagt, ich habe nur Menschen gesehen, die mir zujubeln. Hat sich ja auch nochmal sehr deutlich gezeigt, wes Geisteskind im Moment Donald Trump ist und wo Amerika hingeht und dass sich sehr, sehr viel verändert. Ja, insofern aber, ich denke, wir sind uns tatsächlich einig. Frage ist aber, warum weckt dieser D-Day in Deutschland eigentlich keine größeren Emotionen oder tut er das doch? Also Gedenken gibt es jedenfalls in dem Maße hier nicht.
Naja, nun, also da müsste man vielleicht tatsächlich drüber nachdenken. Angela Merkel hat aber ja nun gestern also teilgenommen und hat auch wirklich Wichtiges gesagt. Sie hat auch, als sie in Harvard ihre, wie ich es empfunden habe, große Rede gehalten hat, ja auch darauf hingewiesen, nicht? Also was für ein Geschenk das ist, dass die Deutschen eben teilnehmen dürfen, auch an so einer Veranstaltung wie gestern in England.
Ich glaube, Helmut Kohl durfte nicht teilnehmen in der Normandie, als er das wollte. Ja.
Genau. Und da finde ich, ist doch ein großes Verstehen bei ihr und ich glaube auch bei vielen Deutschen, wie dankbar wir auch sein können. Da haben viele Menschen auch ihr Leben gelassen. Diese Aktion in der Normandie war gigantisch, war unglaublich riskant. Das ist schon, also das ist etwas, was aber eben die Wende eingeleitet hat und letztlich den Fall Nazi-Deutschlands vorangebracht hat und ermöglicht hat.
Jetzt gibt es in diesem Jahr noch einen anderen Gedenktag, am 1. September, 80 Jahre Kriegsbeginn, Überfall auf Polen. Das ist ein Gedenktag, der in Deutschland auf jeden Fall begangen werden muss. Ich bin gespannt, wie man das macht.
Ja, also ich
habe noch hoffe, keine Pläne gehört.
Ich jetzt auch noch nicht, muss ich gestehen. Aber ich denke, es gibt genügend Menschen, Institutionen, die sich dieser Sache annehmen werden. Denn ich glaube, dass in Deutschland noch eine ganze große Mehrheit der Bevölkerung dafür dankbar ist, dass dieser Krieg dann zu Ende gegangen ist und auch weiß, welches Unglück über die Welt gebracht hat.
Das Landgericht Oldenburg hat Nils Högl in 85 Fällen des Mordes für schuldig befunden und eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Er ist der größte Serienmörder der Nachkriegsgeschichte. Das ist also der Pfleger, der die Menschen umgebracht hat, die bedürftig waren, der das natürlich lange vertuscht hat. Laut Anklageschrift soll er in den Jahren zwischen 2000 und 2005 insgesamt 100 Patienten vergiftet haben. In Oldenburg 36 und in Delmenhorst 64. Hier zu Gast weiterhin Elisabeth Ruge. Frau Ruge, Sie schütteln den Kopf. Ne? Es ist unglaublich.
Ja, man ist fassungslos und steht davor, schaut sich diesen Menschen an und versucht zu verstehen, was sein Motiv war. Also das ist ja viel zu banal ausgedrückt. Also man findet schon gar keine Worte, um die richtige Frage zu stellen.
Zu sagen, er wollte vor den Rettern gut dastehen, wenn er dann doch noch eine Reanimierung geschafft hat.
Ja, was immer, ob das nun stimmt. Aber überhaupt, was ging in diesem Menschen vor?
Vor Ort ist meine Kollegin Felicitas Böselager. Frau Böselager, Sie sitzen jetzt vor dem verlassenen Verhandlungssaal in Oldenburg.
Genau, so ist es. Ja, war ja ein besonderer Ort hier.
Genau, wie ist denn das Urteil in diesem Gerichtssaal aufgenommen worden?
Es war vollkommene Stille bei der Urteilsverkündung. Also man hätte wirklich eine Stecknadel fallen hören können und zwar auch eine sehr angespannte Stimmung. Und für diejenigen Angehörigen bei den 15 Fällen, für die Högl freigesprochen wurde, für die war das natürlich ein sehr schweres Urteil, weil das war ein Urteil in dubio pro reo. Also man konnte auch nicht ausschließen, ob Högl wirklich der Mörder war. Aber die Zweifel waren so hoch, dass man ihn an der Stelle freisprechen musste. Und das heißt, die Angehörigen haben jetzt bis heute keine Gewissheit, ob ihre Verwandten Opfer von Högl waren oder nicht. Und Högl selbst, der hatte sich gestern in einem Schlusswort bei allen entschuldigt und hat gesagt, Scham und Reue seien seine ständigen Begleiter bei Tag und bei Nacht. Aber auch das können die Angehörigen nicht mehr glauben, weil er schon so häufig der Lüge überführt wurde.
Mhm. Die Verteidigung hatte gestern ja auf eine Verurteilung in nur 55 Fällen wegen Mordes und in 14 Fällen wegen versuchten Mordes plädiert. Damit konnte sich die Verteidigung nicht durchsetzen. Warum?
Weil das ist ein sehr kompliziertes Beweisverfahren gewesen. Also einmal gab es die toxikologischen Gutachten, wo man nachweisen konnte, ob die Mittel, die Högel gespritzt hat, wirklich in den Körpern von den Leichen noch vorhanden sind. Einmal hat man aber auch die Krise, die sogenannte, ausgewertet. Also wie war der Krankheitsverlauf kurz vor dem Tod? Und dann hat man das abgeglichen mit Högels Dienstzeiten und noch Aussagen. Und da ist das Gericht zu dem Urteil gekommen, dass die Begründung von den Verteidigerinnen nicht ausgereicht hat in manchen Fällen, sondern dass er da doch des Mordes überführt werden konnte.
Mhm. Jetzt sagen ja manche, dieser Prozess ist eigentlich in erster Linie ein Prozess für die Angehörigen der Opfer gewesen, die über Jahre ja abgewimmelt wurden, wenn sie gefragt haben, wie ist eigentlich jetzt meine Oma oder mein Vater tatsächlich zu Tode gekommen. Haben Sie das auch so gesehen?
Ja, das hat man jetzt auch noch mal gemerkt. Also ich habe mit einem der Vertreter der Opferangehörigen gesprochen und der hat gesagt, das Gericht ist in diesem Prozess von einer glatten 6 auf eine 4 gekommen, weil dieser Prozess war sehr gut, war sehr nah auch an den Angehörigen dran, hat viel erklärt. Aber man muss sich vorstellen, was die Angehörigen vorher alles durchgemacht haben und wie viel Vertrauen in die Justiz insgesamt in dieser Zeit verloren gegangen ist, weil die Staatsanwaltschaft verpennt hat, den Fällen nachzugehen, während es schon genug Hinweise aus der Bevölkerung und auch von der Polizei gab. Also das wird sehr lange dauern, bis dieses Vertrauen wieder aufgebaut wird. Der Richter hat aber auch gesagt, dass er glaubt, dass es daran liegt, dass diese Dimension der Fälle so unfassbar ist, dass die Staatsanwaltschaft deshalb dem nicht nachgegangen ist, weil es jede Fantasie übersteigt. Er hat gesagt, er will damit die Staatsanwaltschaft nicht entschuldigen, aber damit wollte er auch nochmal diese Dimension klar machen. Also er hat das auch sehr eindrücklich zu Herrn Högel gesagt. Da hat er gesagt, Ihre Schuld ist so unfassbar, ich kann sie mit meinen Armen nicht greifen. Es ist unfassbar.
Mhm. Und wie hat er da reagiert?
Also er hat eigentlich die ganze Zeit unverwandt den Richter angeschaut, hatte meistens sein Kinn auf seine Hände gestützt und man hat keine Reaktion gesehen.
Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass es schon Verfahren gegen Ärzte und Pfleger auch geben soll. Das ist schon klar, oder? Dass man eben gucken muss, warum haben die alle weggeschaut? Das ist ja im Grunde auch das System, was hier versagt hat, oder?
Genau, ja. Das hat der Richter heute auch nochmal gesagt. Also es wird ein Verfahren geben, das ist schon anhängig gegen Klinikmitarbeiter aus Delmenhorst, die zu lange weggeschaut haben beziehungsweise nicht richtig reagiert haben, als Högel schon auf frischer Tat ertappt war und nicht sofort zur Polizei gegangen sind. Und dann ist hier bei den Zeugenaussagen sind mehrere Zeugen vereidigt worden. Das ist sehr ungewöhnlich, vor allem Zeugen aus dem Klinikum Oldenburg. Und da wird jetzt wegen Meineids ermittelt, dann ist es auch wahrscheinlich oder auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, dass es da auch nochmal zu einem Prozess kommen wird. Das ist auch das, was sich alle Angehörigen hier sehr wünschen. Auch damit man erkennt, welche Strukturen sowas überhaupt möglich gemacht haben und vielleicht aus diesen grauenvollen Taten dann doch Lehren ziehen kann.
Sie klingen mitgenommen, Frau Böselager. Sind Sie auch?
Ja, das bewegt einen sehr. Das muss man wirklich sagen, auch mit den Angehörigen zu sprechen. Das geht nicht spurlos an einem vorüber.
Felicitas Böselager in Oldenburg, vielen Dank für diese Einschätzung. Der Krankenpfleger Nils Högel ist also verurteilt worden, nochmals jetzt in Oldenburg. Das ist ja schon die zweite Verurteilung. Er sitzt ja schon in Haft. Er erlangt traurige Berühmtheit in diesem Land als der Serienmörder der Nachkriegsgeschichte. In 85 Fällen ist er jetzt des Mordes nochmal für schuldig befunden worden. Frau Ruge, Sie sind eine Frau, die viel mit Literatur natürlich zu tun hat. Sie sind Literaturagentin. Um jemanden wie Nils Högel zu verstehen, braucht man wahrscheinlich tatsächlich einen guten Schriftsteller, der sich das vorstellt. Was geht im Kopf eines solchen Mannes vor?
Ja, also da haben wir ja auch viele Beispiele aus dem Film, aus der Literatur. Hannibal Lecter fällt einem da sofort ein.
Das Schweigen der Lämmer.
Schweigen der Lämmer. Man guckt allerdings auf Nils Högel und sieht ja erst einmal nichts. Das heißt, man braucht die Vorstellungskraft, man braucht die Imagination, um sich in diese ganz ganz pechschwarzen Abgründe hinein zu bewegen, falls sie denn existieren. Wir wissen ja alle gar nicht genau. Da ist vielleicht auch ein Mann, der Abspaltung betreibt und gar nichts empfunden hat und nach wie vor nichts empfindet. Ob das jetzt alles Monster sind, ob er ein Monster ist, das kann ich nicht beurteilen. Bei Stephen King beispielsweise, einem Schriftsteller, den ich sehr, sehr schätze, da gibt es sogar einen Pfleger. Es gibt einen Roman, der heißt Dr. Sleep. Das ist tatsächlich der kleine Junge aus dem Shining, der eben zum Erwachsenen geworden ist, der ein trockener Alkoholiker ist, der mit also sehr liebevoll von Stephen King beschrieben wird. Und der die Patienten, die alleine in Pflegeheimen leben und vor sich hin vegetieren, der hilft ihnen sozusagen Abschied zu nehmen. Es ist die umgekehrte Geschichte, aber es kommen auch in diesem Roman viele Monster vor. Das sind dann ganz gewöhnliche Menschen, die da Schlimmes treiben. Stephen King ist da für mich also wirklich ein brillanter Schriftsteller, der sich auch nicht scheut vor diesen Abgründen. Aber Nils Höge, dieser ganze Fall, das eine ist, sich vorzustellen, was in ihm vorgegangen ist. Richtig begreifen werden wir es vermutlich nie. Das andere ist der große gesellschaftliche Abgrund, der sich für mich auftut bei diesem Fall.
Und den man auch in einem Buch, meinen Sie, verarbeiten könnte? Das könnte vielleicht auch ein Thriller werden.
Könnte ein Thriller werden. Also es wäre allerdings ein trauriger Thriller. Und ich finde, bevor wir darüber Literatur schreiben, und natürlich gibt es auch diese Themen zunehmend in der Literatur, diese großen sozialpolitischen Themen, die wir ja auch vorhin schon einmal kurz angerissen haben, Armut, diese Einsamkeit des Älterwerdens, die gesellschaftliche Verwahrlosung, das sind schon Themen, die in der Literatur immer häufiger vorkommen. Aber bevor wir das jetzt literarisch verarbeiten, wäre es ja doch wichtig, dass wir einfach einmal genauer hingucken, was passiert, wenn man in diesem Bereich immer mehr spart, immer mehr Personal abbaut. Ich selber habe eine Mutter, die über viele Jahrzehnte sehr krank war, in diesen Einrichtungen war. Und ich habe gesehen, was passiert, wenn man zum Beispiel als Angehörige nicht ganz nah dabei ist und wirklich genau guckt, was da eigentlich passiert. Und viele Menschen sind im Alter einsam, sind in diesen Institutionen, die nun auch noch privatisiert werden. Also wir wissen, dass in Oldenburg Nils Höge noch ein tolles Zeugnis ausgestellt wurde, mit 3 vollen Monatsgehältern rausgesetzt wurde. Man sagte ihm, also entweder sie gehen jetzt freiwillig oder wir müssen sie halt anzeigen. Und für die Klinik war es eben angenehmer, ihn einfach still beiseite zu schieben, weil sie eben ihren Ruf nicht verlieren wollte.
Naja, klar, das ist ja auch tatsächlich sehr, sehr rufschädigend, wenn so etwas passiert, auch noch über einen längeren Zeitraum und man es nicht bemerkt, beziehungsweise wenn man es sogar bemerkt, dann nichts tut. Das ist ja wirklich unfassbar.
Das ist unfassbar, aber es ist eben auch grundsätzlich unfassbar, dass große Teile der Gesundheitsversorgung, der Altersversorgung, der Altenversorgung eben zunehmend in private Hände wandert, dass der Staat sich da zunehmend verabschiedet und das eben vor dem Hintergrund, dass unsere Gesellschaft ja immer älter wird. Und da können wir auch nicht die Menschen, die sich um unsere Alten kümmern sollen, also mit solch niedrigen Gehältern abspeisen. Da müssen wir eben auch schauen, dass wir diese Leute respektieren und eben damit vernünftig umgehen. Und da muss es eine neue Sozialpolitik geben, da gibt es keine Frage.
Es ist heiß in Deutschland, sehr, sehr heiß. Die Wetterkarten sind tiefrot. Gewittergefahr heute an manchen Orten. Also nach der Hitze dann wieder der Starkregen. Das heißt, es muss was passieren in Sachen Klimaschutz und das auch in den Städten. Und das Kabinett hat heute einen Masterplan Stadtnatur verabschiedet. Da will man also Urban Gardening fördern. Artenvielfalt und Biotopvielfalt in den Städten, also zwischen Beton und Teer. Elisabeth Ruge, mein Gast, Literaturagentin, Frau Ruge, das könnte ganz schön aussehen. Ich meine, Berlin ist schon eine relativ grüne Stadt, aber insgesamt in Deutschland zu sagen, die Städte müssen grüner werden, wir brauchen grüne Fassaden, wir brauchen tatsächlich vielleicht kleine Teiche, wir müssen einfach sehen, dass wir auch bei heißem Wetter uns gut und wohl fühlen können in der Stadt.
Ja, das stimmt. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe mich jetzt nur kurz informieren können. Ein bisschen skeptisch, weil da ja auch über das Gärtnern auf dem Balkon geschrieben wird und so weiter.
Obst und Gemüse auf dem Balkon anbauen.
Obst und Gemüse auf dem Balkon. Andererseits sehe ich, wie die Stadt Berlin Grundstücke verkloppt und sich die Stadt von Investoren planen lässt, die alle so bauen, dass man ja nicht mal mehr seinen Wäscheständer auf dem Balkon ausklappen kann. Also ich habe doch das Gefühl, da müssten wesentlich größere Maßnahmen her und das ist ein wenig kosmetisch.
Mhm. Christiane Habermals ist vor dem Umweltministerium in Berlin. Hallo Frau Habermals.
Hallo.
Man hört die Vögel zwitschern hinter Ihnen und Sie haben jetzt gerade das verfolgt, wie das also aussehen soll, ganz genau dieser Masterplan Stadtnatur. Letztes Jahr hatte man gelesen, 15 Millionen sollen ausgegeben werden für diesen Plan. Ist auch dieses Mal über Zahlen gesprochen worden?
Also 15 Millionen wären sehr, sehr wenig und heute wurde auch gar nicht mehr über Zahlen gesprochen, sondern nur über Förderprogramme, die aufgelegt oder die noch nicht mal zusätzlich aufgelegt, sondern zusammengeführt werden sollen. Und man will gucken, ob man aus bestehenden Maßnahmen Maßnahmenbündel herstellt, die mehr Stadtnatur und mehr Grünflächen in der Stadt, in den Kommunen schaffen sollen. Mhm. Also es ist relativ unkonkret. Auf der anderen Seite ist es auch schon ein großer Erfolg, dass überhaupt die Bedeutung von Grünflächen und von Lebensraum auch für Insekten und für Pflanzen, aber natürlich auch für die Menschen in den Städten, dass das überhaupt in der Bundespolitik angekommen ist und dass da jetzt das Augenmerk darauf gelenkt werden soll, dass das in der Stadtentwicklungspolitik überhaupt eine neue Relevanz und eine größere Bedeutung erhalten soll.
Also ehrlich gesagt, darüber, Frau Ruge, kann ich mich jetzt nicht freuen, zu sagen, naja, ein Glück ist es da jetzt endlich angekommen, reichlich spät, oder?
Ich finde aber, was Frau Habermeister gerade sagte, da gebe ich ihr recht, denn ich war auch völlig baff, als ich gelesen habe, dass erstmals Naturschutz für Stadtentwicklung, also tatsächlich sozusagen bundespolitisch mitbedacht wird. Also da hat man doch das Gefühl, auf welchem Planeten sind diese Leute gewesen? Und hier ist ja auch nicht mehr 5 vor 12, sondern es ist 5 nach 12. Und ja, angesichts dessen, was wir doch erlebt haben, da sind wir wieder am Anfang der Sendung, also die Erstarkung der Grünen, scheint mir, dass das, was hier doch angeboten wird, also eher also mau ist für die Große Koalition.
Also es sind diese 26 Maßnahmen, Frau Habermals, die genannt werden, zum Beispiel Ökologieschulungen für Bürger. Was ist es denn noch oder was sind die Ideen, die Ihnen besonders gefallen, wenn wir nun mal vom Positiven ausgehen wollen, dass überhaupt Ideen formuliert werden?
Also es wird das Ziel formuliert, dass es mehr Grünflächen und mehr Stadtgrün in Naturschutz in den Kommunen geben soll. Man hat erkannt, das ist wichtig für Stadtklima. Wir erleben diese starken Hitzesommer, aber auch die Starkregenereignisse, die zum Teil ganze Bereiche unter Wasser setzen. Das ist natürlich auch ein Ergebnis dieser großen Flächenversiegelung, die wir haben und auch Flächenverdichtung, gerade in den Großstädten. Und da soll zumindest gegengesteuert werden. Also es sollen Maßnahmen geprüft werden, mit denen Grünflächen vor allem in den Gebieten, in denen sie zu wenig vorkommen, das sind vor allem sozial benachteiligte Stadträume, dass die dort vermehrt angelegt werden, dass man mehr dafür sorgen soll, dass dort Grünflächen auch überhaupt existieren. Es soll bei der Gebäudesanierung dafür gesorgt werden, dass Gebäudebrüter, Brutplätze für Spatzen, Mauersegler, Fledermäuse nicht jedes Mal verloren gehen. Es gibt natürlich auch diese Widersprüche zu den anderen bundespolitischen Zielsetzungen. Auf der einen Seite mehr Wohnraum schaffen, die Städte platzen aus allen Nähten. Auf der anderen Seite auch preiswerten Wohnraum schaffen, Gebäudesanierung, energetische Sanierung. Da jedes Mal geht da ein Stück Stadtnatur verloren. Und da diesen Widerspruch erstmal aufzuheben oder überhaupt erstmal zu benennen, okay, das ist einer der, wenn man so will, Stärken dieses Programms. Aber die große Schwäche ist, es gibt eigentlich keinen wirklichen Zeitplan und es gibt keinen Kostenrahmen. Man weiß nicht, wird am Ende tatsächlich auch mehr Geld für dieses Förderprogramm zur Verfügung stehen. Zumal gleichzeitig im Bundesinnenministerium ein Fördertopf Stadtgrün abgebaut wird. 50 Millionen im Jahr wurden da bislang für ausgegeben. Also es gibt noch nicht mal die Zusicherung, dass es überhaupt insgesamt mehr Geld dafür geben wird. Und es gibt keine verbindliche Vorgabe, dass der Prozentsatz steigen soll an Grünflächen in der Stadt.
Also da bleibt tatsächlich noch einiges zu tun bei diesem Masterplan Stadtnatur vom Umweltministerium. Danke an Christiane Habermals. Reichlich enttäuscht sind wir zurückgeblieben, aber insgesamt sagen Sie, ist das heute kein guter Tag, oder?
Ja, ich habe gehört, es gibt einen Düngegipfel. Hier in diesem Land wird ja total überdüngt. Es gibt einen Plastikreport, der ziemlich verheerend ist, den unter anderem die Heinrich-Böll-Stiftung vorgeschlagen hat.
In der Tat, ja.
Und es gibt noch einen Zwischenbericht zur, wie geht's mit der Energiewende voran. Und der ist auch gerade, was Verkehrspolitik anbelangt, wirklich ziemlich vernichtend.
Gut, also, da bleibt uns also nur eins ganz persönlich, heute alles Plastik zu trennen, überhaupt kein Auto zu fahren. Also das Kleine, was wir tun können, zumindest zu tun, oder?
Ja,
das nehmen wir uns mal
allerdings,
vor.
Allerdings, das machen wir.
Elisabeth Ruge, vielen Dank, dass Sie hier waren in
ja,
dieser Stunde.
Ja, danke schön, danke schön.
Und nach den Nachrichten der Länderreport, in Berlin feiert die Ufa-Fabrik Geburtstag. 40 Jahre wird sie alt, da gibt es ja einen Zirkus, es gibt ein Café, eine Schule, eine Kleinkunstbühne und einfach ein gutes Lebensgefühl. Und ich glaube, das muss man auch manchmal feiern, oder?
Allerdings.